Guten Morgen miteinander. Ich möchte einfach alle herzlich willkommen heißen zum heutigen Gottesdienst. Ich fange an mit einem Gebet. Ja, danke, Vater. Ich möchte dir einfach Danke sagen. Danke, dass du da bist, bei uns heute, da, wo wir zusammenkommen dürfen unter deinem Namen. Danke, dass du aber nicht nur da bist, sondern noch vielen Orten auf dieser ganzen Welt, wo man heute zusammenkommt unter dein Wort, um von dir etwas zu hören. Ich möchte dir einfach Danke sagen, wo für jedes Einzelne, das heute in einen Gottesdienst geht. Bist du aber auch bei denen, die nicht gehen können, die krank sind oder einfach nicht mehr vom Alter her gebrechlich sind und nicht mehr gehen können aus diesem Grund. Bist du auch bei ihnen und gib du ihnen das, was sie brauchen. Denn sie wissen, dass heute für einen Tag ist, wo man meistens angegangen ist früher, begleite auch du sie an diesem Tag her. Amen. Ich möchte ein paar Vers lesen aus Johannes 14. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, mein Friede gebe ich euch. Meinen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht betrübt und habt keine Angst. Ihr habt gehört, was ich euch gesagt habe. Ich gehe jetzt, aber ich komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich wirklich liebt, würdet ihr euch darüber freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich habe jetzt das in den letzten paar Wochen eigentlich sehr viel erlebt, eben, oder? Auch gestern wieder, wo Ursula und ich an der GV waren von der Krishona, da sind Leute auf mich zugekommen, da haben sie gesagt, ah, die haben wir doch auch in den Ferien gesehen, also ich habe plötzlich kenne ich viel mehr Leute wieder vorher, wo ich eigentlich nicht gedacht habe aus der Krishona. Und das finde ich einfach schön. Aber es ist auch schön, wieder da zu sein, bei euch, bei uns allen. Ich mache gerade wie... Nein, ganz besonders möchte ich ja noch den Martin Gerber begrüßen, der uns heute das Wort weitergibt. Und wenn ich draussen einen Zettel aufgelegt habe, wo ich sehe, dass er angelegt hat, über verfolgte Christen. Also werden wir irgendetwas über das hören, voraussichtlich. Und darüber freue ich mich jetzt schon. Mitteilungen, wir haben nächsten Dienstagabend GV. Ihr habt ja alle die Einladungen bekommen. Und die sie nicht bekommen haben, müssen zum Thomas gehen, dass er ihnen nochmal eine gibt oder zuschickt. Und am Mittwoch ist wieder Gebet online. Und nächste Woche haben wir wieder Gottesdienst. Wie immer am 10. Und jetzt hat der Esen noch etwas.
Guten Morgen miteinander. Ich bin schlecht vorbereitet. Der Kurt hat mich erst heute Morgen gefragt, ob ich etwas möchte sagen. Und ich möchte euch schnell ein bisschen lustig machen. Ein Omelette-Röllchen mit Frischkäse und Rohschinken. Ein Rande-Carpaccio mit Rucola und Parmesan. Dann ein rotes Thai-Curry mit gebratenen Nudeln im Curry mit Fisch, Gemüse und Garnelen. Und dann ein Champagner-Risotto mit Rindshack-Bällchen auf einem Ofengemüse. Und zum Dessert flambierte Bananen mit einer Kugel Vanilleglace und ein bisschen Schlagrahm. Das Programm vom 6. bis 11. am letzten Freitag zu Abend, wo wir haben 23 Leute miteinander kochen, tun und schwätzen und machen. Und wir haben zu jedem Gang einen speziellen Wein mit oder ohne Alkohol können geniessen. Der uns den Wein gebracht hat, der ist auch Autor von einem Büchli. Und das Büchli, das handelt vom Weinstock und von der Rebe und vom Wein. Er ist studierter Theologe, Krishona hat er gemacht. Und er hat uns dann auch ganz kurz in das Büchlein eingeführt und in den Zusammenhang, wo der Wein, der Rebstock und die Reben und die Frucht haben miteinander. Es war ganz spannend. Das Büchlein hat jeder heimnehmen, der Lust hatte und Freude daran hat. Und im Fall jemand nicht war und das Büchlein trotzdem gerne hätte, der dürfte sich bei mir melden. Ich würde so ein Büchlein gerne organisieren und euch die weitergeben. Also alles in allem, ich glaube, einen gelungenen Abend. Heute Morgen haben wir gerade Martha gesagt, es ist einfach so locker gewesen. Vielleicht ja, ich hoffe es, ja, es sei locker gewesen. Für mich ist es manchmal ein bisschen auf dem letzten Zacken gelaufen. Doch mit 22 Leuten oder 23 Leuten auf zwei Küchen das einigermaßen durchzubringen, ist dann schlussendlich doch ein bisschen eine Herausforderung gewesen. Aber auch mir hat es letztendlich riesig Spass gemacht. Also macht euch keine Sorgen darum. Ich habe zwar nachher nicht so gut geschlafen und es hat mir alles wehgetan. Das ist, glaube ich, eine Alterserscheinung. Und was ich ganz super gefunden habe, wir haben den Jüngsten bei uns gehabt, der ist, glaube ich, 10, der Jüngste, der da war. Und wir haben Senioren dabei gehabt, die ganz ein bisschen älter waren als ich. Also, wir haben wirklich eine grosse Spannweite Generation. Es war so ein richtiges Generationenkochen gewesen. Und mich hat es natürlich gefreut, dass vor allem am Schluss, was ums Feuerli machen gegangen ist, mit dem Raum, die Bananen zu flambieren, sind natürlich die Jungs dabei gewesen und das ist cool gewesen. Ja, sie haben sich übrigens wirklich auch super integriert und mitgemacht. Wir haben wirklich Spass gehabt miteinander. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und da wollen wir unserem Schöpfer und Gott danken, dass er uns so eine Gelegenheit gibt, wo wir auch das geniessen dürfen, was aus seiner Welt, aus seiner Erde entspringt und kommt und wo uns wirklich Kraft und Segen gibt. Und dass wir im Ganzen ihnen auch Gottes Güte und Botschaft weitergeben, das ist ein besonders grosser Segen. Ja, danke allen, die mitgemacht haben. Und jetzt habe ich vielleicht lustig gemacht auf den nächsten Mittag oder vielleicht den nächsten Koch-Event, sofern es den dann einmal gibt. Danke vielmals.
Was ich einfach dazu sagen zu dem Koch-Event: Der Res hat ja nicht selber gekocht, sondern wir alle haben gekocht. Jeder hat irgendwann einen Post ein mitgeschafft. Oder die einen haben ein mehr geschafft, die anderen weniger. Ich habe mich dann gefunden, da ich mich schon mit meiner Hauptarbeit, die ich jetzt machen soll, schon zu spät gekommen bin, oder? Also ich habe gewusst, wieso ich es vielleicht machen will, ich weiss es nicht. Jetzt soll die Aufschnittmaschine bedienen, aber der Heinz hat es dann sehr gut gemacht und hat mich besser vertreten, wie als ich voraussichtlich gemacht hätte. Herzlichen Dank. Aber ich muss so sagen, alle die essen, also man hätte es nicht können meinen, dass es von alleine gemacht worden war. Es war alles so gut gewesen. Also über die Hamburger, über den Teigtopf und alles. Also ich bin heute noch begeistert davon und komme gerade wieder Hunger über auf mehr, oder? Also wissen wir, wo wir am 21. Dezember angehen müssen, oder? Dort hat er nämlich Adventsfenster, so viel ich weiss. Und meistens macht er dort die Hamburger. Einfach noch ein bisschen bessere. Noch besser, muss ich sagen. Nicht wieder die, die wir hatten, weil keine andere Zusammensetzung, das weiss ich. Und jetzt übergebe ich am Lobpreis. Herzlichen Dank, Ursula und Heinz. Ich würde noch gerne für den Martin Gerber danken. Ja, danke, Herr, dass du den Martin heute hierher geschickt hast, Herr, dass er uns Wort weitergeben kann. Und das, was er einfach da ist, sonst noch zu sagen hat. Amen.
Ich danke für die Einladung, die ich bekommen habe, heute mal bei euch zu predigen. Sollte ich Schriftdeutsch reden? Nein. Nicht. Thomas und Katharina sind ja meine Schwäger und Schwägerinnen. Und dass ich heute mit der Marianne da bin, da haben sie wesentlich dazu beigetragen, wo nämlich der Thomas mit der Katharina auftaucht ist in meiner Jugendzeit, habe ich ihn spontan gefragt, ob die Katharina noch eine Schwester habe. Und irgendwie auf ein paar Umwegen habe ich dann die Schwester geheiratet. Danke vielmals für die Musikbegleitung. Also das habe ich jetzt noch nie erlebt. Lobpreis mit einer Sage. Mein Vater spielt auch und ich habe mir überlegt, wieso ist er nie auf die Idee gekommen, im Musikteam in der Gemeinde mit dieser Sage zu spielen. Er ist jetzt 88 und ich weiß nicht, ob er jetzt noch anfangen will. Ja, vielen Dank. Wenn ich mich ganz kurz vorstellen darf, ich bin Prediger von der Freien Missionsgemeinde. Wir waren 12 Jahre im Engadin und dann 18 Jahre in Zürich, der Freien Missionsgemeinde. Und die letzte Stelle hatte ich jetzt im Laufental. Laufental, die es nicht wissen, wo das ist ziemlich in der Mitte zwischen Basel und Dürremont. Wir haben 3 Kinder und 2 Enkelkinder. Und nächsten Freitag sind es 78 Jahre her, dass Marianne und ich verheiratet sind. Also sie 39 und ich 39. Es gibt doch 78, oder? Ja, das Thema von heute Morgen ist mir gegeben worden, zum Thema verfolgte Christen. Und zuerst habe ich gedacht, oh, das ist eine einfache Sache. Ich habe in diesen 40 Jahren Prediger habe ich wahrscheinlich ein paar Mal zu diesem Thema geredet und habe dann nachgeschaut und habe gesehen, ja, die letzte Predigt, die ich hatte, die war vor 20 Jahren. Und ja, ich meine, wie wird ja auch besser mit dem Alter, oder? Aber ich weiß nicht, ob das bei den Predigten auch so ist. Und habe dann das Gefühl gehabt, nein, ich werde mich neu vorbereiten. Es gibt ja viele Gedenktage. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Es gibt im Februar einen dicken Pulli-Tag. Dicken Pulli-Tag, Pullover-Tag. So quasi als Erinnerung, man könnte ja statt die Heizung aufdrehen, könnte man ja einen Pulli mehr anlegen, oder? Und dann gibt es am 10. Februar den Tag der Hülsenfrüchte. 1. März, 1. Sonntag März ist bekannt, das ist der Tag der Kranken. 13. November war der Weltnettigkeitstag. Weltnettigkeitstag, also sind doch wenigstens einen Tag im Jahr ein bisschen netter miteinander als sonst. Und ich weiss nicht, ob ihr wisst, was für ein internationaler Gedenktag heute ist. Das ist der Welttoilettentag. Welttoilettentag. Wir lachen, aber meine Frau und ich waren 2 mal 3 Monate in Äthiopien gewesen. Und ja, für uns ist das so etwas Selbstverständliches, super WC. Das ist an vielen Orten auf der Welt nicht der Fall. Und darum, ja, wir lachen über einen Welttoilettentag, aber für viele Leute auf dieser Welt hat es eben schon eine Bedeutung, dass man daran erinnert wird, nicht alle haben es so gut wie wir. Und erst seit 2019 gibt es einen Gedenktag für Opfer von der religiösen Verfolgung. Der ist, wenn ich es recht habe gesehen, nicht so festgelegt. Der Sonntag der verfolgten Christen scheint eine schweizerische Sache zu sein, von der Arbeitsgemeinschaft für Religionsfreiheit, von der Schweizerischen Evangelischen Allianz ausgerufen. Die römisch-katholische Kirche und mindestens die evangelische Kirche von Baden-Württemberg, die denken am 26. Dezember an die verfolgten Christen. Wissen Sie wieso? Am 26. Stephanstag war der erste Märtyrer. Macht irgendwo Sinn. Und dann haben sie noch einen zweiten Gedenktag in der Passionszeit. Also wir haben letzten Sonntag, und dieser Sonntag ist der Tag der verfolgten Christen in der Schweiz. Die Frage ist, genügt ein Tag im Jahr, wo man an die verfolgten Christen denkt? Wahrscheinlich nicht, oder? Und darum möchte ich heute über das Thema reden. Ich habe ein paar Folien mitgebracht. Sonntag von der verfolgten Kirche. Ich habe hier eine Karte, die liegt dann auch draußen auf, wo der Glaube am meisten kostet. In diesem Jahr hat die Organisatoren vor allem auf 3 Länder hergewiesen. Wo ich aber heute nicht viel dazu sage, das ist einerseits Indien, das andere ist Mosambik und das dritte ist Eritrea, da ist Äthiopien, wir sind ganz nah an der eritreischen Grenze gewesen, ein halbes Jahr. Das sind die Länder, wo man einfach besonders möchte an sie denken. Also wenn ihr euch da informieren wollt, im Internet hat man da Möglichkeiten. Der Weltverfolgungsindex zeigt eindrücklich, dass die Verfolgung zunimmt und sich intensiviert. Und gerade im südlichen Afrika, südlich von der Sahara, 360 Millionen Christen leiden heute aufgrund ihres Glauben in höherem Maß an Verfolgung und Diskriminierung. Und die Hälfte der afrikanischen Länder, die auf diesem Index, wo ich nachher einen Ausschnitt zeige, vertreten sind, weisen ein Ausmaß an Gewalt hin, das in der Kategorie extrem hoch fällt. In diesem Verfolgungsindex sind ja Abstufungen, wo, wie stark die Verfolgung ist. Und die Hälfte der afrikanischen Länder sind Länder, wo Christen extrem verfolgt werden. Und dann ist das noch von China. China, wo in wirtschaftlicher Hinsicht Erfolge gemacht und das Versprechen von Wachstum und Wohlstand verbunden mit dem Versprechen, dass alle, die dort abweichen vom staatlichen Kurs, kontrolliert werden. Das hat gewisse andere Staatsführer auf der Welt auf die Idee gebracht, ja, könnten wir doch eigentlich alle so machen, ganz unabhängig, was sie eigentlich im Detail denken. Das ist ein Ausschnitt aus dem Weltverfolgungsindex. Am stärksten werden Christen in Nordkorea verfolgt, am zweitstärksten in Somalia, das Nachbarland von Äthiopien, drittens Jemen, vierter Stelle ist Eritrea. Und ihr seht nachher die weitere Reihenfolge: Indien an 11. Stelle und Mosambik an 32. Stelle. Die sind einfach rot gedruckt, weil eben das eigentlich der Schwerpunkt wäre in diesem Jahr. Wo ich aber nicht viel dazu sage. Ja. Ich möchte ein Wort lesen aus dem Hebräerbrief, Hebräer 13, Vers 3. Dort heißt es: Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Gerade der letzte Satz ist ein bisschen schwieriger, der Luther-Übersetzung, und darum habe ich noch eine neue Genfer Übersetzung beizogen. Das ist eine Übersetzung, die ich sehr, sehr schätze, vor allem, weil sie auch angeht, wie es eigentlich wörtlich steht. Jede Übersetzung ist bis zu einem gewissen Grad Interpretation. Und darum ist es wichtig, dass man sagt, wie es wirklich steht. Dort heißt es in der neuen Genfer Übersetzung: Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Lies es noch einmal. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Wer ist da angesprochen? Wem sagt das Wort Gottes das? Zuerst mal den Leuten, die diesen Brief haben bekommen. Im Hebräerbrief wissen wir nicht genau, wer der Autor ist. Das ist irgendwie in frühen Zeiten ist das schon aus dem Wissen verschwunden. Adressaten, geschrieben ist der Hebräerbrief worden, aufgrund von dem, was man liest, vermutlich an Judenchristen, nicht an Heidenchristen, sondern an Judenchristen, die Verfolgung erlitten haben, vor allem mal von ihren Landsleuten natürlich, aber wahrscheinlich auch von Heiden, weil Juden sind damals im Römischen Reich eigentlich nicht verfolgt worden. Die Juden hatten ganz spezielle Privilegien gehabt. Das kommt auch davon her, dass der Herodes seiner Zeit am Cäsar in Ägypten gewisse Gefälligkeiten gemacht hat oder ihm eigentlich sehr geholfen hat. Und das haben dann die Juden gewisse Privilegien gehabt. Und die Judenchristen, die haben erlebt, dass sie nicht mehr so unter dem Schutz vom Judentum stehen. Und eben auch von ihren eigenen Landsleuten sind misshandelt worden. Wir lesen im Kapitel 10, Vers 32 bis 34. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Und indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Also die Hebräerchristen, die haben selber schon Verfolgung erlebt. Vers 34, denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güte, und das ist gewaltig, den Raub eurer Güte mit Freude erduldet. Ich weiss nicht, ob ich so Freude hätte, wenn man mir einfach Sachen wegnehmen würde. Manchmal braucht es nicht so grosse Sachen, die man mir wegnimmt, und dann habe ich nicht mehr so Freude. Aber die Hebräerchristen, die haben eine Perspektive gehabt. Er begründet es nachher, wieso haben sie das mit Freude erduldet? Weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Oder wisst ihr, habt etwas, das euch niemand wegnehmen kann. Also der Hebräerbrief ist geschrieben an solche Menschen, die selber verfolgt waren, wie das später dann viele Christen waren. Am Anfang ist ja die Christenverfolgung vor allem von den Juden gekommen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sind mit wenigen Ausnahmen immer Juden, die die Gläubigen verfolgt haben. Später sind dann natürlich auch die Heiden gekommen mit der Verfolgung. Das sind also Menschen gewesen, die gewusst haben, was Verfolgung ist. Und das ist manchmal vielleicht für uns ein bisschen ein Problem, dass wir das nicht mehr wissen, was das bedeutet. Jesus hat ja Verfolgung vorausgesagt. Auch der Paulus hat den Gläubigen immer auch gesagt, was es mit sich bringt. Apostelgeschichte 14, wo er den Gläubigen dort im Inneren von der dortigen Türkei sagt, ihr wisst, dass ihr durch viel Trübsal, durch viel Verfolgung ins Reich Gottes eingeht. Das ist für die ersten Christen irgendwie klar gewesen. Ich habe vor einiger Zeit gelesen von einem Pastor, wo die Täufling, nachdem jemand getauft wurde, gefragt hat, und bist du bereit, auch für Jesus zu sterben? Die Frage habe ich noch nie gestellt, den Täufling. Aber das müsste man eigentlich stellen. Bist du bereit, für Jesus so in den Tod hineinzugehen? Wir heute seit längerer Zeit im Westen sind in einer Ausnahmesituation. Die meisten Christen, in der meisten Zeit sind Christen verfolgt worden, und das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Verfolgungen. Es sind nie so viele Christen umgekommen, weltgeschichtlich gesehen, wie im 20. Jahrhundert. Und das 21. Jahrhundert hat ja erst gerade angefangen, aber das sieht nicht so aus, wenn das besser wurde abschneiden, sondern eher schlechter. Im Römischen Reich sind nicht so viele Christen umgekommen wie im 20. Jahrhundert. Wenn wir nur denken an die Armenier, die umgebracht sind worden, oder was alles in der kommunistischen Zeit unter dem Stalin und so gegangen ist, ganz, ganz schlimm. Also angesprochen sind eigentlich in diesem Vers Menschen, die selber unter Verfolgung gelitten haben. Und letztlich, es ist Wort Gottes, so spricht auch das uns an. Auch wir sind da gemeint, wir sind aufgefordert, das denen gleich zu tun. Und was sollen sie machen? Das heisst, wenn ich jetzt wieder zum Luthertext gehe, denkt an die Gefangenen. Denkt an die Gefangenen. Ich glaube, wir verstehen gut, das ist nicht nur gemeint, ja, denkt jemand an mich, sondern da ist mehr damit verbunden. Und wenn der Paulus Kolosser 4,18 sagt, gedenkt meiner Fesseln, will er auch sagen, betet für mich. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Und uns Christen im Westen, glaube ich, wäre es schon noch einmal gut, wenn wir schon noch einmal daran denken. Es läuft ja so viel bei uns im Alltag, dass wir einfach gewisse Sachen immer wieder aus dem Blick verlieren. Für sie beten, da habe ich draussen eben Material und ich werde dann auch noch etwas zeigen, was man da machen kann. Ich denke, vielleicht ist das eine Hilfe, wenn ich euch sage, wie es meine Frau und ich machen. Wir sind pensioniert. Seit 10 Jahren habe ich mein Büro wieder daheim. Das heisst, man kann ja auch miteinander zu Morgen essen. Ich muss nicht am Morgen früh schon weg. Und wir haben so eine Struktur in unserem Gebet. Wir beten am Morgen, nach dem Morgenessen, beten wir für die biologisch und für die geistliche Familie. Biologisch unsere Kinder, Grosskind, Eltern. Geistlich für unseren Hauskreis, wo wir drin sind, und andere Leute in der Gemeinde. Zum Mittag beten wir für Menschen, wo wir wissen, dass sie noch nicht Christen sind. Und für die Missionare. Und zu oben beten wir für alle die, die Verantwortung tragen, in der Gemeinde, in der Politik, in der Weltpolitik, für alle die, wissen Sie, die ganz schwierige Entscheidungen fällen müssen, die sich ein bisschen unterscheiden, ob ich jetzt ein Ragusa kaufe oder sonst ein Schocki im Coop. Das hat nicht weltbewegende Auswirkungen. Es gibt Menschen, die ganz schwierige Entscheidungen fällen müssen. Und wisst ihr, es ist ja in solchen Sachen nicht so wie beim Computer. Da kannst du ja einfach mal eine Entscheidung fällen und wenn es nicht gut ist, kannst du es wieder rückgängig machen. Es gibt manchmal Entscheidungen oder viele Entscheidungen, wo man muss wissen, was man will. Ich sage das aber auch beim Heiraten. Gewisse Sachen im Leben kann man einfach mal ausprobieren. Da passiert nicht viel, wenn es dann nicht klappt. Oder? Aber beim Heiraten muss man wissen, was man macht. Und nebst den Verantwortlichen in dieser Welt beten wir für die verfolgten Christen. Und da gibt es das Blatt, wo ich eben euch etwas ausgedruckt habe. Ich habe eigentlich Material bestellt, aber es ist nicht gekommen. Open Doors gibt so eine Gebetsliste raus. Ich habe euch da jetzt nur noch die zweite Hälfte von diesem Monat kopiert, weil die Dezemberausgabe habe ich nicht gehabt und nicht bekommen. Und da hat es für jeden Tag einfach ein kurzes Gebetsanliegen. Und da beten wir dafür. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, ich kann nicht beten für jemanden, den ich nicht persönlich kenne. Okay. Aber erstens, ich glaube, Gott kennt die Leute, die wir für sie beten, auch wenn wir sie nicht persönlich kennen. Und zweitens, was, wenn eine Verfolgung über uns kommt und nur die für uns beten, die uns kennen? Das sind dann vielleicht nicht so viele. Und darum denke ich, sollten wir einfach den Mut haben, auch für Menschen zu beten, auch wenn wir sie persönlich nicht kennen. Die Gebetsliste versucht ja eigentlich eben uns ein kleines Gesicht zu geben von diesen verfolgten Christen. Ich denke, es ist gut, wenn man einfach regelmässig betet, nicht nur am Tag der verfolgten Christen. In der Familie, je nach zeigt, wie wir das machen, das können die vielleicht nicht so, aber vielleicht gibt es auch eine andere Idee, wie das machen können. Und man hat mir eigentlich gewünscht, oder wünscht immer, dass in jeder Gemeinde wenigstens eine Person ist, wo, wenn man Gebetsstunde hat, wo ein bisschen Informationen über verfolgte Christen bringen kann. Vielleicht auch nur ein Anliegen. Vielleicht tue ich heute jemanden ansprechen, der sagt, jawohl, diese Person möchte ich sein, ich bringe Gebetsanliegen über verfolgte Christen. Und für was sollen wir beten? Ich denke, Standhaftigkeit ist ein Anliegen. Und Paulus ist es immer ein Anliegen gewesen, dass Menschen beim Glauben bleiben. 1. Thessalonicher 3 lesen wir zum Beispiel, wie der Paulus sagt: Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben. Athen, Südgriechenland, Thessalonich, Nordgriechenland, 500 Kilometer zwischen ihnen. Und der Paulus hat evangelisiert in Nordgriechenland, ist dann nach Athen gegangen und hat ihn einfach beschäftigt, wie geht es denn Christen in Thessalonich. Und er hat Timotheus geschickt, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Und dann kommt wieder das, denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Also macht doch keine Illusionen. An Christus glauben, Jesus Christus nachfolgen, bringt Widerstand. Und dann dürfen wir auch für sie beten, dass sie trotz allem nicht Hass erfüllt werden. Im Hauskreis letztes Dienstag hat ein Bruder gesagt, er habe ein Problem. Und er wäre froh, wenn wir dafür beten würden. Er spüre in sich innen einen wachsenden Hass gegen Thomas. Und er weiß, das ist nicht richtig. Liebet eure Feinde. Und ich weiß nicht, ich habe mir schon manchmal überlegt, wie ich reagieren würde, wenn ich so Grausamkeiten passieren, ob ich wirklich diesen Menschen mit Liebe begegnen könnte. Da dürfen wir auch dafür beten. Und dass Gott ihr Leiden als ein Zeugnis braucht für die, die noch nicht gläubig sind. Das ist auch eine Erkenntnis, die man schon in der alten Kirche hat gemacht. Ich glaube, es war Tertullian, der gesagt hat, das Blut der Märtyrer ist der, wie heißt es genau?
Das Blut der Märtyrer ist der Same einer neuen Kirche.
Ja, genau. Also mit anderen Worten, das Blutvergießen von den Märtyrern, das ist nicht umsonst. Das Christentum ist gewachsen, das ist ja interessant. Es ist gewachsen, obwohl man hat gewusst, was es bedeutet. Und dass es einem als Lebendiger gehen kann. Wir haben heute ja verschiedene Möglichkeiten und auch da haben wir eine Folie gebracht. Wir können regelmässig für die verfolgten Christen im Gebet einstehen. Dranbleiben, Informationen sammeln und behalten. Vielleicht ist das, sieht jemand das als Auftrag hier in der Gemeinde. Wir können gehen, schreiben, reisen und können haben verschiedene Möglichkeiten, die verfolgten Christen zu unterstützen. Wir können so Hilfswerke unterstützen. Das ist übrigens auch etwas, was wir immer wieder dafür beten, nicht nur für die verfolgten Christen, sondern auch für die, die ihnen versuchen zu helfen. Die haben unsere Gebete auch nötig, wie eben Open Doors oder die haben vielleicht andere Organisationen, die in diesem Bereich arbeiten. Schreiben, Christian Solidarity International tut ihren Publikationen immer wieder ein paar Postkarten dazu, wo man schreiben kann, entweder an indischen Präsidenten oder an eine koreanische Botschaft oder wie auch immer, wo man betet, dass die und die Person freigelassen wird. Es gibt immer wieder einen Gefangenen vom Monat, wo man für kann schreiben. Ich muss auch sagen, ich bin da jetzt nicht sehr vorbildlich, aber immer wieder, einmal, tue ich auch so eine Karte schreiben, weil, weißt du, das hat ein Signal für die, die sie verfolgen, dass sie merken, da wissen Leute um die Personen. Und ich denke, das sollten wir nicht vernachlässigen. Es gibt Weihnachtspäckli-Aktion. Wir haben ganz verschiedene Möglichkeiten. Und etwas, was ich jetzt nicht mehr verwirklichen kann, ich bin jetzt pensioniert und habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen in der Gemeinde. Aber ich habe mir schon gewünscht, dass jede Gemeinde in der Schweiz Partnergemeinde wird von einer Gemeinde, die verfolgt wird. Einfach, das kann man wahrscheinlich nicht einfach so machen, aber wenn man irgendwo Kontakt hat, dass da eine Partnerschaft entsteht. Wir haben in unserer Gemeinde im Laufental haben wir eine ganze Reihe von Ukrainer und ein Teil davon kommen auch aus der gleichen Kirche in der Ukraine. Und ich habe gedacht, also, wenn die wieder zurückgehen, hoffe ich, dass da irgendeine Partnerschaft entsteht. Mehr Schweizer, die doch reich sind, die einfach so Gemeinden unterstützen, die vielleicht wieder etwas aufbauen müssen oder wie auch immer. Das wäre so ein Träumchen, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, wie man das macht und ich kann euch auch nicht sagen, dass es funktioniert, aber das ist so ein Traum, den ich habe. Also, was sollen die Gläubigen machen? Denkt an die Gefangenen. Und eben das Denken ist nicht einfach mal ein Gedanke, aha, ja, es gibt ja verfolgte Christen, sondern das ist ein bisschen mehr dahinter gemeint. Beten, dranbleiben, geben. Und wie sollen sie es machen? Das heisst auch, ich nehme jetzt wieder gerne für Übersetzung, nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Ich denke, das ist für uns im Westen nicht so einfach, weil die wenigsten unter uns haben schon Verfolgung erlebt, wie das andere Christen machen müssen. Und gewisse Sachen im Leben kann man schlecht nachvollziehen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Da haben wir einfach ein Handicap. Aber ich glaube, der Heilige Geist möchte uns auch sensibel machen. Und wir dürfen Jesus bitten, Herr, gib mir ein sensibles Herz für die Nöte der Verfolgten. Schenkt, dass nicht einfach immer wieder ein Gedanke ist, wo man schnell durch den Kopf geht und nachher ist er wieder weg, sondern dass ich irgendwo Anteil nehme. Wir sind auch in einer Zeit natürlich, wo man in Gefahr ist, abgestumpft zu werden, wenn man alle die Schreckensbotschaften hört. Und ich denke, da müssen wir irgendwo Mitgefühl bitten, dass der Herr uns Mitgefühl schenkt. Ich habe letzten Sonntag einen Film gesehen über ein Haus, das Caritas International in Mali betreibt. Das Haus des Migranten, wo Menschen, die entweder über die Sahara, über nach Algerien wollen, einfach ihre Reise vorbereiten können. Sie werden für das nicht unterstützt. Aber es hat auch immer wieder solche, die gescheitert sind und die zurückkommen. Und denen wird geholfen, dass sie wieder Fuß fassen. Und sie werden auch gewarnt, weil da hat es Leute dabei, die wissen, was sie erwartet, wenn sie über die Sahara gehen. Und werden gewarnt, dass sie rechnen müssen. Und werden eigentlich nicht ermutigt, die Migration anzutreten. Aber man kann ja auch die Leute nicht einsperren. Und da habe ich einfach durch das Gesehen von diesem Film habe ich gemerkt, wie viel Not dass es auf der Welt gibt. Menschen, die einfach keine Existenzmöglichkeit mehr haben. Also wir haben gehabt, wer ist angesprochen, sind Menschen angesprochen, die eigentlich selber verfolgt sind. Und natürlich, es ist wohl Gottes, soll uns ansprechen. Was sollen sie tun? Gedenken. Und das Gedenken, das umfasst ja mehr, als nur einen einfachen Gedanken zu haben, sondern für sie zu beten. Und wie sollen sie es tun? Wie wenn sie selber in dieser Situation wären. Und ein Punkt, der in diesem Vers nicht erwähnt wird, ausser die hat es irgendwie übersehen, warum sollen sie das machen? Warum sollen sie an die Verfolgten denken? Wir denken, ja, das ist eigentlich offensichtlich, oder? Wenn jemand in Not ist, dann hilft man. Galater 6, Vers 10 sagt uns, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Und Christen sind berufen, zum Segen zu sein für andere, eben auch dort Vorbild. Aber es ist mir noch ein anderer Punkt wichtig geworden. Wo der Paulus unterwegs war, nach Damaskus, für die Gläubigen dort zu verfolgen, erscheint ihm ja Jesus. Und Jesus macht eine interessante Aussage. Er sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Also die Gläubigen, die verfolgt werden, sind der Lieb Jesu. Jesus selber wird da verfolgt. Und das dürfte doch unser Herz auch irgendwo berühren. Jesus sagt in Matthäus 25 in dem Gleichnis vom Weltgericht, es ist zwar in einem anderen Zusammenhang, aber gleich, ich denke, die Worte, die er gesagt hat, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Also wenn wir Jesus dienen wollen, dann gehört das auch zu, dass wir uns nicht von den verfolgten Christen zu Herzen nehmen. Es ist Jesus, der verfolgt wird. Es ist eine Feindschaft zwischen Licht und Finsternis und darum darf es uns nicht egal sein. Wo der Stephanus ist gesteinigt worden, ist ja ganz interessant. Er beschreibt, dass er in den Himmel hinein sah. Und er sah dort den Thron Gottes und er sah Jesus. Wisst ihr, in welcher Position? Stehend. Das heisst immer, er hat sich zur Rechten vom Vater gesetzt, oder? Aber Jesus steht dort auf. Und ich denke, es ist nicht falsch, wenn man das als Zeichen von Mitgefühl deuten. Jesus ist aufgestanden, wo der erste Märtyrer das Leben gelassen hat. Und ich denke, Jesus gibt auch die Kraft. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade das Blackout. Warum soll ich es tun? Weil Jesus letztlich verfolgt wird. Wenn wir an unsere eigene Verfolgung denken, wenn wir vielleicht denken, dass es an uns ankommt, mögen wir vielleicht Offenbarung lesen und ein bisschen Angst bekommen und bedenken. Eins ist sicher, Jesus wird die Kraft geben. Und dafür dürfen wir auch, das dürfen wir glauben, dass die verfolgten Christen von Jesus gestärkt werden, von ihm selber. Ich habe vor vielen Jahren, es ist wirklich etwa 40 Jahre her, habe ich ein Büchlein gelesen von einem russischen Soldat. Vielleicht kennt das eine oder andere das Buch «Gib nicht auf, Vanya». Wer hat das schon gelesen? Niemand. «Gib nicht auf, Vanya». Und das ist sehr, sehr eindrücklich. Und das hat so Mut gemacht, wie der Soldat beschreibt, wie er misshandelt wurde. So eine Episode, die mir geblieben ist, er ist im Winter auf die Wache geschickt worden und zur Strafe in der Sommeruniform in Russland. In der Sommeruniform musste er wach stehen. Und die Offiziere, die ihn zu dem verurteilt haben, sind in dicken Mantel gekommen und haben sich verwundert, dass dieser Mann nicht schlottert. Das kann Jesus machen. Jesus hat irgendwie seinen Körper so gemacht. Er hat nicht Haut gehabt. In der Sommeruniform, wo die anderen in der Winteruniform Haut gehabt haben. Und das ist sehr interessant. Das Büchlein ist antiquarisch sicher erhältlich. Und es macht einfach Mut, wenn man sieht, wie Gläubige durchgetragen worden sind. Ich habe versucht, heute zu zeigen, wer ist angesprochen in diesem Vers. Es sind die Verfolgten damals. Und letztlich auch mehr. Was sollen sie machen? Gedenken. Und das umfasst mehr, als einfach nur mal Gedanken zu haben. Wie sollen sie es machen? Wie wenn sie selber verfolgt wären? Und warum sollen sie es machen? Das steht nicht in diesem Text. Wo letztlich der Lieb Jesu verfolgt wird. Und wenn wir ihnen dienen und sie unterstützen, dann dienen wir letztlich Jesus dienen. Und eines dürfen wir wissen. Wir dürfen auch immer wieder beten, Herr Jesus, komm gleich wieder. Wir haben es gelesen, Johannes 14, wo Jesus sagt, er komme wieder. Wieso? Mir ist vor einiger Zeit bewusst worden, dass ich eigentlich gar nicht so ein Bedürfnis habe, dass Jesus wiederkommt. Es geht mir gut. Ich bin pensioniert. Körperlich noch recht gut zuweg. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so zu viele gute Sachen esse. Das ist etwa eine Sorge, die ich habe. Aber, wenn ich sehe, wie viel Not auf dieser Welt ist, wie vielen Menschen es eben nicht so gut geht wie mir, und darum bete ich immer wieder, Herr Jesus, komm bald. Komm bald und mach dieser Not ein Ende. Also im Blick auf mich könnte ich es im Moment noch ein bisschen aushalten auf dieser Erde. Aber wenn ich sehe, wie viele Menschen in grosser Not sind, muss ich sagen, Herr Jesus, komm bald und mach dieser Not ein Ende. Ich schließe mit Gebet. Herr Jesus, wir sind uns bewusst, dass es so viel Nöte gibt auf der Welt und dass wir in Gefahr sind, auch abzustumpfen. Dass wir vielleicht gewisse Sachen gar nicht mehr hören wollen. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen sensibel machst und empfindlich machst, auch gerade für die Nöte der verfolgten Christen. Und hilf uns immer wieder zu sehen, was du von uns erwartest, was wir können und was wir sollen tun. Und ich bitte dich einfach jetzt auch gerade an diesem Tag für die verfolgten Christen, wo sie auch sind. Herr, stand ihnen bei. Schenk, dass sie an dir festhalten. Lass sie immer wieder deine Gegenwart erfahren. Und lass sie ein Zeugnis sein für die, die sie verfolgen. Bewahr sie vor Hass gegenüber einem Verfolger. Amen.
Ich weiss nicht, wie lange es her ist. Es ist ein paar Jahre her, wo wir einmal jemanden hatten, der über die verfolgten Christen geredet hat. Und da hat er von einem erzählt, ich weiss nicht mehr, ob es von China oder von Japan war, wo ja für den Glauben ins Gefängnis gekommen ist. Und wo sie ihm gesagt haben, wenn er am Glauben abschwört, kommt er raus. Und ich glaube, 30 oder 40 Jahre später ist er zwar rausgekommen, aber nicht, weil er am Glauben abgeschworen hat, sondern weil jedes Mal, wenn er irgendjemand ihm etwas gebracht hat, er ihn auch gesegnet hat und er gesagt, nein, ich sage nicht am Glauben ab. Es ist mein Herr und mein Erlöser, ich bleibe bei dem. Und für das ist er Jahrzehnte im Gefängnis gesessen. Ich weiss nicht mehr, wer es gesagt hat und wann, aber es war da hinein, das weiss ich noch. Und jetzt hören wir dann den Segen von Martin noch. Und dann hören wir noch ein Schlusslied. Und nachher sind da ganz herzlich alle zum Kirchenkaffee eingeladen. Danke, Martin Wüster. Wir stehen auf dazu.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.
Einen schönen Sonntag und dann bis am Dienstag.